Heute möchte ich darüber sprechen, über Isaak, der Brunnengräber, lebendiges Wasser. Ja, Brunnen waren in diesem kargen Land Israel immer von immenser Bedeutung. Ja, besonders dort in Gegenden, wo es sehr trocken ist und kaum regnet. Also als bereits vor 4000 Jahren in Israel der Klimawandel kräftig zugeschlagen hatte und es Streit gab um das lebendige Wasser, das lebendige Brunnenwasser, das lebensnotwendige Brunnenwasser. Ja, heute ist kluge, moderne Bewässerungstechnik und Bepflanzung von Bäumen hat in den letzten Jahrzehnten auch das wüste Land Israel wieder zu einem grünen Landstrich werden lassen. Heute gibt es mehr Wasserentsalzungsanlagen mit Hightech, feinste Besprühtechnik für die Pflanzen, dass immer das richtige Maß an Wasser haben und nicht zu viel verloren geht und vieles mehr an guten Erfindungen. Wasser ist lebensnotwendig. Und sowohl eben wie schon immer auch diese Brunnen von Lebensnotwendigkeit in dieser Landschaft. Kürzlich war ich mit Emanuel, ja, auf der Festung Königstein. Ich weiß nicht, wer da schon mal war hier. Mit seiner Schulklasse waren wir dort. Und dort auf der Festung Königstein haben die einen Brunnen, der ist 152 Meter tief in den Felsen geschlagen. Das ist schon sehr beeindruckend, wie die das gemacht haben. Und mit einer, und überirdisch ist um diesen Brunnenschacht ein Gebäude erstellt mit einer 4 Meter dicken Wand. Das Brunnenhaus, das vor feindlichen Kanonenangriffen standhalten sollte. Als solche Brunnen, dieser Brunnen, lebensnotwendig für diese Festung Königstein. Im 18. Jahrhundert erleichterte dann ungemein dann die Wasserversorgung dieser ganzen Festungsanlage dann die Erfindung der Dampfmaschine. Und mit Hilfe von Dampfkraft wurde dann das Wasser von dieser Tiefe von 150 Meter Tiefe dann nach oben befördert. Sehr interessant. Ja, und so müssen wir uns vorstellen. Wer die Wasserquelle hat, der besaß das Leben. Da war eigentlich überhaupt Überleben möglich. Ohne diesen Brunnen hätte die Festung in Königstein noch so gut ausgebohrt sein können, aber sie wäre im Falle eines Angriffes überliefert gewesen. Ja. Die hätten dies nicht lange ausgehalten ohne Wasserquelle. Ja. Merken wir, Wasser ist Leben. Ja. Und so sehen wir das auch hier schon zu Isaaks Zeiten. Ja, wir müssen feststellen, es gibt eigentlich drei verschiedene Arten von Brunnen. Einmal den Grundwasserbrunnen, so einen haben wir auch bei uns hier in Altgolzen, ja, die Tiefe gebohrt und holen dann Grundwasser dann hoch nach oben, wird dann das elektrisch hochbefördert. Dann gibt es den Quellwasserbrunnen, ja. Das ist das beliebteste Brunnen. Ja. Ein Brunnen, in dem wirklich eine Wasserquelle entspringt. Ja. Der, so ein Brunnen ist besonders geschätzt. Und dann gibt es noch eine Regenwasserzisterne. Ja. Ein Fass, wo dann das Regenwasser aufgefangen wird. Ja. Wir haben bei uns auch so eine Regenwasserversickerungsstelle, weil wenn man zu viel Wasser auf unserem Hof hatten und da hatten wir dann mal so 2 Meter oder 1,70 Meter tiefes Loch gegraben und einen Betonring und da versickert dann das ganze Wasser. Da staut sich das Wasser und versickert das. Ja. Aber das war nur zur Entwässerung. Ja. Aber so ein Regenwasser, ja, das hat jetzt nicht so die Qualität wie dieses Quellwasser. Ja. Aber das kann man ja auch als Brunnen nutzen, könnte man auch als Brunnen nutzen. Ja. Als Jesus Christus selbst hier in Israel weilte, da kennen wir auch diese Gegebenheit, wo er in Samaria war und dann an dem sogenannten Jakobsbrunnen saß, als dann die Samariter zu ihm kam. Ja. Und da sprach er auch mit der Frau, hättest du lebendiges Wasser? Ja, kann. Jesus sprach dort vom lebendigen Wasser. Und da von dem Jakobsbrunnen, also auch Jakob, der Sohn von Isaak, hatte Brunnen gegraben. Ja. Ja. Aber da, darauf möchte ich dann nachher dann zum Schluss zurückkommen. Ja, wie war das jetzt hier in 1. Mose 26, ja? Was wir schon gehört haben von Isaak, den Brunnengräber. Vielleicht kurz noch zur Erwähnung, sein Vater war ja der Abraham, der Erwählte, durch den Gott Israel, die Nation Israel, als sein Volk erwählt hatte und der der Stammvater ist dieses Volkes Israel. Ja, Abraham, der Vater der Menge, Vater vieler Völker, der haben, ja. Und Isaak war dann der Sohn, der hatte diesen berühmten Namen Lacher oder man lacht. Ja, Isaak, den lacht man. Ein 1. Mose 21, Vers 6 und 7 heißt es, Sarah sagte, dass Gott ihr ein Lachen, also Freude gegeben hatte. Ihr Lachen, ein Lachen in Vers 6 des Unglaubens und ein später dann ein Lachen der Freude. Ja, erinnern wir uns, Sarah, die konnte keine Kinder gebären. Ja. Und dann bekam sie noch im hohen Alter den verheißenen Sohn, den sie dann Isaak nannte. Ja. Jeder, der davon hörte damals, an dieses Wunder, das an dieser alten Frau geschah, die dann noch schwanger wurde, der lachte darüber. Sie freuten. Ja, das heißt, sie freuten sich mit ihr. Wie kann diese alte Frau jetzt noch einen Sohn kriegen? Ja? Das war ein Wunder. Ja, später sehen wir, dass Ismael, der falsche Sohn, den Abraham durch die Hagar erzeugte, ja, der machte sich lustig über Isaak. Dadurch wurde Hagar und Ismael dann vertrieben. Ja. Also Isaak, ein Mann, über den man lacht, ja, und was sehen wir hier? Ja, eigentlich ist das doch unangenehm, wenn über einen gelacht wird. Aber sehen wir das auch nicht hier in dieser Geschichte, die David vorhin uns vorgelesen hat? Isaak gräbt Brunnen, wird vertrieben, gräbt den nächsten Brunnen, wird vertrieben, hat Streit. Trotzdem heißt es, Isaak war ein Gesegneter des Herrn. Ja. Wir sehen bei Isaak auch viele Parallelen zu Abraham. Auch Isaaks Frau war unfruchtbar. Ja. Auch bei ihm war eine Hungersnot. Isaak zog zu Abimelech, dem Philister, nach Gera. Und hatte den Plan, wieder nach Ägypten zu ziehen, aber da kam er nicht hin. Und er war eine Zeit lang, hatte er sich in Gera aufgehalten. Ja, also da gibt es durchaus ähnliche Parallelen auch zu seinem Vater Abraham. Aber beschäftigen wir uns jetzt hier mit der Wanderung, mit den Brunnen. Also der erste Brunnen hier in Vers 14, oder da wird gesagt, und er wurde ein reicher Mann und nahm immer mehr zu, bis er sehr reich wurde, sodass er viel Gut hatte an kleinem und großem Vieh und große Gesinde. Darum beneideten ihn die Philister. Also Isaak war ein tüchtiger, harter Arbeiter. Brunnen zu graben, ja, ist gar nicht so einfach. Ja. Da müsste man mal einen Brunnentechniker mal fragen, ja? Die richtige Stelle zu finden. Wo gibt es Brunnenwasser? Ja? Und das in der Wüstengegend. Diese Technik beherrschte Isaak und seine Leute, ja? Und schufteten und gruben Brunnen. Und dadurch, dass sie dann Brunnenwasser hatten, konnten sie ihre Herde gut versorgen, konnte die Herde wachsen und wurden dann immer reicher. Ja? Ja. Also, ja. Und dann sehen wir aber auch, dass die Missgunst und der Neid der Feinde durchaus wuchs. Ja. Die Philister, heißt es dann, verstopften die Brunnen, die sein Vater Abraham gegraben hatte. Also auch Abraham grub in dieser Gegend die Brunnen. Ja. Der hier erwähnte Abimelech, der dann zu Isaak sagt, bitte geh von uns weg, muss nicht unbedingt der gleiche Abimelech sein, der vor 90 Jahre zuvor eine Begegnung mit seinem Vater Abraham hatte. Abimelech war wohl auch ein Titel, der so gewesen sein kann, so etwa wie Pharao oder Cäsar oder so, so ein Königstitel oder so. Also gut, das muss nicht der gleiche Abimelech sein wie bei Abraham. Also dieser Abimelech sagte dann zumindest zu ihm, er sollte sie verlassen. Ne? Ja, dieser Brunnen hieß Beer Lachai Roi, der Brunnen dessen, der lebt und der mich sieht. Ja. Da, von dem wurde jetzt Isaak vertrieben. Ja, wir sehen hier in Vers 19, und da grub ihn Isaaks Knechte im Grunde und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers oder Quellwassers. Das war auch in der anderen Übersetzung. Also da stieß Isaak dann auf einen noch besseren Brunnen, der wirklich Quellwasser, frisches Quellwasser hat. Ja. Ja. Und so Isaak gab nicht auf und ging weiter. Er zog weiter. Und ja, auch da wurde er, kamen die Hirten von Gera, zankten mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm gezankt hatten. Ja. Da gruben sie einen anderen Brunnen, darüber stritten sie auch. Darum nannte er ihn Streit. Ja, da dieser Weiterbrunnen, den Brunnen Isek oder Streit genannt. Also so ein Quellwasserbrunnen, ja, der war besonders beliebt. Ja. Der hatte ja unerschöpflichen Vorrat. Wenn sich Grundwasser mal absenkt, dann ist das Grundwasser weg durch lange Trockenheit. Aber ein Quellwasserbrunnen, der bleibt erhalten. Ja. Und deswegen kann man sich, ja, kann man sich das gut vorstellen, wie dann um so einen Brunnen sich damals dann dort gestritten wurde. Ja. Dann hier im Vers 21, und dann heißt, darüber stritten sie ihn auch. Darum nannte man einen Streit. Also auch im nächsten Brunnen stritt man. Der hieß Sidna oder Hass, ja. Feindlich gesinnt sein. Also da wird es ja noch deutlicher, der Streit, ja. Nachher sehen wir dann, dass Isaak wieder bei den Quellen seines Vaters wohnte. Ja? Und darüber stritten sie auch. Da zog er weiter. Ja? Aber dann in Vers 22 heißt es, da zogen sie weiter und gruben noch einen anderen Brunnen, darüber zankten sie sich nicht. Darum nannte er ihn weiter Raum und sprach, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Hier sehen wir diesen Brunnen Rechobot, ja, ne? Erweiterung wird er genannt. Ja, jetzt ist Isaak angekommen an einem Brunnen, wo er sich austun kann, wo er wachsen kann, wo er nicht mehr verjagt wird und nicht mehr seinem Brunnen strittig gemacht wird. So lesen wir das auch in dem Psalm 31, ja, er stellt meine Füße auf weiten Raum. Ja. Das erlebte hier dieser Isaak. Und schlussendlich sehen wir dann noch diese Begebenheit in Beersheba, der Brunnen des Eides oder des Bundes. Ja. Abraham machte dort einen Bund mit diesem Abimelech, dem Philister. Aber Abrahams Brunnen wurden weggenommen. Abimelech wusste nichts davon, dass seine Leute Übles getan hatten. Und da sehen wir dann auch eine Versöhnung zwischen diesen Feinden. Nachdem Isaak nach Beersheba zurückgekehrt war, gab sich ihm der Herr zu erkennen. Ja. Jedes Mal, als Isaak Probleme mit den Hirten bekam, bei den Philistern und den Gera, gab er nach, obwohl er das Recht eigentlich gehabt hätte, sich durchzusetzen. Ja, die Bibel sagt jedoch auch an anderen Stellen, die Bibel warnt davor, dass wir unseren Bruder übervorteilen. Ne? In 3. Mose 25, Vers 14 heißt es, wenn du nun etwas deinen Nächsten verkaufst oder ihm etwas abkauft, soll keiner seinem Bruder übervorteilen. Ja? Also, seinem Bruder über den Tisch ziehen. Ja? Schlechte Ware für teures Geld verkaufen. Ja? Zum eigenen Vorteil. Oder das möchte Gott nicht. Gott ist ein gerechter Gott. Er hasst es, wenn wir Unrecht richten. Ja? Und auch in 3. Mose 19, Vers 15 heißt es, ihr sollt nicht Unrecht handeln im Gericht und sollt nicht vorziehen den Geringen nach noch den Großen ehren, sondern du sollst deinen Nächsten Recht richten. Also egal, ob du klein oder groß oder wohlvermögend oder arm bist, es sollte gerecht geurteilt werden. Ne? Das war Gottes Gesetz. Aber hier erlebten wir nicht unbedingt die Gerechtigkeit. Aber Isaak hatte nachgegeben. Ne? Aber später sehen wir, dass Gott sich zu ihm gestellt hat. Und Gott den Isaak dennoch gesegnet hatte, obwohl er Nachteil in Kauf genommen hatte. Und Isaak wurde zum Gesegneten. Wie viel Unrecht hatte auch David erlebt, ja? Die Feinde, die ihm Unrecht taten. Aber er befahl es Gott an. Er wartete auch darauf, auf den Herrn, dass er sich darum kümmert. In Psalm 27, Vers 11 bis 14, ja? Und in Psalm 103 sagt David auch, der Herr schafft Gerechtigkeit und Gericht allen, die Unrecht leiden. Ja? Und das sehen wir. Isaak hatte dieses Vertrauen zum lebendigen Gott, dass auch wenn er Unrecht erleidet, dass Gott für ihn, für sein Recht eintreten wird. Ja, ja, Isaak ist schon eine sehr interessante Person. Er ließ alles über sich ergehen, ja? Selbst als er geopfert wurde. Kennen wir auch die Geschichte? Als Abraham ihn opferte, lag er wehrlos auf dem Altar. Aber Gott griff ein, ja, und sandte einen Erlöser oder einen Ziegenbock. Ja. Aber das wäre eine andere Geschichte. Ja. Aber merken wir hier Isaaks Verhalten, ein sehr passiver oder der geduldig und dann weiterzog. Ja. Der Prophet Jeremia, der schreibt in Klagelieder: Du siehst, Herr, wie mir so Unrecht geschieht, hilf mir zu meinem Recht. Ist das nicht wunderbar? Gott hilft zu unserem Recht. Klagelieder. 3, Vers 59. In 1. Korinther 6, Vers 5 und 8 heißt es: Euch zu Schande muss ich das sagen, ist so gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der da könnte richten zwischen Bruder und Bruder, sondern ein Bruder hadert mit dem anderen, dazu vor dem Ungläubigen. Es ist schon ein Fehl unter euch, dass er miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt und solches an den Brüdern? Ja. Also hier spricht Paulus jetzt unter Glaubensgeschwistern. Ja. Ein Unrecht erleiden unter Glaubensgeschwistern. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wenn wir jemand anderes Unrecht leiden sehen, dass wir uns durchaus auch für das Recht einsetzen dürfen als Christen. Aber ich denke, es ist manchmal die Frage, wo können wir, ja, wo geht es hier um die Sache des Herrn? Wo kann er sich verherrlichen? Und wo ist es vielleicht klüger, vielleicht mal auch mal nachzugeben? Ja? Und wir sehen, dass Isaak, obwohl er von Station zu Station gereist ist, aber dass Gott das auch gebrauchte, um ihn vielleicht an einen anderen Ort zu führen, wo er sein sollte. Isaak war noch auf einem falschen Gebiet, ja, und Gott wollte ihn eigentlich in ein anderes Gebiet haben, wo Gott ihm dann einen weiten Raum gegeben hatte und wo er dann Möglichkeiten hatte, sich auszutun. Und das kann der Herr auch schenken, auch in solchen Situationen, wo wir vielleicht in eine Situation kommen, wo wir menschlich gesehen auch nicht mehr weiterkommen, dann kann Gott uns woanders hinführen, wo er uns gebrauchen kann und wo wir vielleicht noch besser ihm dienen können. Ja? Vertrauen wir da auf ihn? Ja. In 1. Petrus 2 heißt es auch: Es ist Gnade, wenn wir Böses ertragen und Unrecht leiden. Jesus hat das größte Unrecht erlitten. Ja? In so einem Fall können wir da einfach auf Jesus blicken. Ja? Was war das hier für eine Ungerechtigkeit? Er als Unschuldiger starb am Kreuz. Da müsste jeder aufschreien. Aber das tat er für dich. Sonst hätten wir da hängen müssen. Ne? Ja. Von Isaak lernen wir, wie er alles erduldete. Ja, und wie schon eben erwähnt hatte, bereits als Kind ließ er sich von seinem Vater auf dem Opferaltar fesseln und war bereit zu sterben. Ja? 1. Mose 22, Vers 9. Aber da sah er auch, wie Gott gnädig war und eingriff und wie er nicht zu diesem Zeitpunkt sterben brauchte, sondern ein Opfertier an seiner Stelle sterben konnte. Ja? Da hatte er auch Gottes Eingreifen erlebt. Und so hatte Isaak als der zweite der Erzväter der Israeliten ein tiefes Vertrauen zu seinem, einmal zu seinem irdischen Vater, dass Abraham nichts Falsches tat, aber auch dann zu seinem himmlischen Vater. Ja. Und so können wir von Isaak lernen, er ging weiter. Er blieb nicht tatenlos stehen, er zog weiter. Die Jünger wurden von Jesus gesandt, um das Evangelium zu verkündigen und Wunder zu tun und Zeichen, dass das Himmelreich nahe ist. Wer oder welche Stadt nicht hören will, sollten sie weiterziehen. Ja? Auch Jesus Christus sagte zu seinen Jüngern: Und wo euch jemand nicht aufnehmen wird, noch eure Rede hören, so geht ihr heraus von demselben Haus oder der Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen, ja, und geht weiter. Ja, wo werden wir aufgefordert, weiterzuziehen? Ja, ja. Ja, auch ich erlebte es damals in Flieden, wo es nicht mehr weiterging. Dann in Mainz, da wussten wir, der Herr führt uns andere Wege. Ja. Und so kamen wir dann hierher. Ja. Nun wissen wir aber, dass auch dort die Arbeit weitergeht, durch andere Personen, die dort arbeiten. Ja. Darüber kann man sich freuen. Ja. Ein Stück weit hatten wir damals auch gegraben und jetzt graben andere weiter, ja, die Brunnen. Ja, damals gab es massive Verstopfungen der Quellen, aber dann kann man hoffen, dass sie wieder gelöst werden, diese Verstopfungen. Ja, ja, so galt immer zu prüfen, ob der Herr eine Tür zumacht oder ob die Zeit einfach noch nicht reif ist und wir weiter Geduld benötigen. Mal ist das eine dran, mal das andere. Ja? Prüfe, wann es angesagt ist, weiterzugehen und wann man bleiben soll. Ja? Gott will nicht, dass permanent Spannungen und Konflikte da sind. In diesem Falle ist es angebracht, weiterzuziehen. Aber wenn wir das Ziel, was uns Gott gegeben hat, nicht mehr ausüben können, auch dann ist angesagt, weiterzugehen. Ja? In Philipper 3 heißt es nicht, im Vers 12 bis 14, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christo Jesu ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich zu dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus. Also wir sehen, auch die Apostel beschreiben von diesem Kampf, von diesem Nachjagen. Ich jage danach. Ja. Und so sehen wir, Isaak ist dem Auftrag Gottes nachgefolgt und dann in dem Land geblieben, das ihm Gott gegeben hatte. Da hatte ihm dann Gott einen reichen Raum gegeben und da konnte er sich dann austun, da konnten dann seine Herden wachsen. Wir sehen, Isaak ging weiter, als es dran war. Das Zweite, was wir von Isaak lernen können, er vertraute Gott. Mindestens dreimal, wo Isaak vertrieben wurde, und da war besonders das Vertrauen zu Gott gefordert. Er vertraute auf die Verheißung Gottes, die er empfangen hatte. In 26, 2 bis 5 heißt es, da erschien ihm, also dem Isaak, der Herr und sprach, zieh nicht hinab nach Ägypten, sondern bleibe in dem Land, das ich dir sage. Bleibe als Fremdling in diesem Lande und ich will mit dir sein und dich segnen, denn dir und deiner Nachkommen will ich alle diese Länder geben und will meinen Eid wahrmachen. Und ich, den ich deinem Vater Abraham geschworen habe, und will deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und will deinen Nachkommen all diese Länder geben. Und doch dein Geschlecht soll alle Völker auf Erden und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil Abraham meiner Stimme gehorsam gewesen ist und gehalten hat meine Rechte, meine Gebote, meine Weisung und mein Gesetz. Ja, so wohnte Isaak zu Gerar. Ja. Also, Isaak hatte diese Verheißung. Ja. Er empfing auch die Verheißungen. Ja. Und so blieb er lange ein Fremdling und wurde von Gott gesegnet. Isaak erlebte, dass Gott ihm Wasser finden ließ. Der Herr erschien ihm nach diesen Hin- und Herziehen, offenbarte sich Gott ihm. Und da sehen wir, wie wir im Text gelesen haben, Vers 24, und der Herr erschien ihm in derselben Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deine Nachkommen mehren von meines Knechtes, um meines Knechtes Abrahams willen. So merken wir, Isaak, der da vertrieben wurde, dann da vertrieben wurde, dann da vertrieben wurde, und dann hatte er den Brunnen. Und dann hatte er auch, bekam auch Frieden, auch sogar mit seinen Feinden. Ja. Da erschien ihm dann der Herr wieder erneut. Ja. Welche eine Ermutigung muss das für den Isaak gewesen sein? Er ist der Gesegnete des Herrn. Und das hat da auch der Philister Abimelech ihr dann bestätigen müssen. Auch der Feind bestätigte dann, du bist ein Gesegneter des Herrn. So wurde Isaak ein Segen für seine Nachkommen, aber nicht nur das, auch für die anderen. Sein Brunnengraben war nicht umsonst. Auch die Israeliten profitierten noch Jahrhunderte später davon. Einen Brunnen, der verstopft war, wieder zu entstopfen, wieder auszugraben, ist leichter als einen komplett neuen Brunnen zu graben. Ja. Da weiß man zumindest, hier muss es Wasser geben. Und man kann es dann wieder freilegen. Also so sehen wir, alles, was du tust, um Gottes Willen, es geht nicht verloren. Vertraust du Gott von ganzem Herzen? Er gibt dir alles, was du benötigst. Er macht dich reicher. Ja. Und ich komme jetzt zum letzten Gedanken noch. Was sehen wir noch aus dieser Begebenheit? Lebendiges Wasser. Ich möchte auch geistlich fragen. Auch wenn wir jetzt hier jetzt keine Brunnenbauer sind, nur Brunnengräber, ja. Aber wo schöpfen wir unser lebendiges Wasser? Ist das hier in dem Wort Gottes? Wie sehen wir das hier bei Jesus, als er der Samariterin begegnet? Hier Kapitel Johannes 4. Da sagt er in Vers 13, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Da meint er hier diesen Brunnen mit dem echten Wasser. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, dem wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm sein, eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Ja. Das ist noch mehr wie dieses Wasser. Ja. Ja, kriegt ihr Durst? Ja, haben wir Durst nach dem Wort Gottes? Und hier werden wir auch aufgefordert, wie weit erleben wir das auch in unserem Leben als Christ, dass vielleicht unsere geistliche Quelle verstopft, dass wir das alle möglichen Sorgen des Alltags oder Alltagsprobleme, die uns beschäftigen, ja, oder Frustrationen, die wir durchaus erleben können, ja, alles dann zuschütten, dann sehen wir noch die Bibel, aber fällt uns schwer aufzuschlagen, was zu lesen, dann sind wir zu müde, um in den Gottesdienst zu gehen. Ja. Oder das geht dann vielleicht, wo dann immer wieder stopft, wo können wir noch Gottes Wort hören, ne? Dass uns das, dass wir denken, wir haben so viel anderes zu tun. Wir müssen erstmal uns um das kümmern und haben keine Zeit mehr für Gott. Ja, erleben wir das, wie auch unsere Brunnen verstopfen können? Ja. Lass uns wirklich immer wieder auch von diesem Brunnen, von dem lebendigen Wasser, wieder diesen Schutt beiseite räumen. Nur der Feind Gottes, der will unsere Brunnen verstopfen. Der will uns abschneiden von der lebendigen Quelle. Denn wenn wir so abgeschnitten sind, ja, dann verdursten wir. Dann hat es der Feind noch umso leichter, uns auf seine Seite zu ziehen. Ja. Brauchen wir diese Verbindung zu ihm? Du bist die Quelle des Lebens. Und nur bei Gott können wir das, ja, das Quellwasser sehen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. So heißt es in Johannes 7, Vers 38. Ja. Das ist die lebendige Quelle. Ja. Das ist noch mehr wert wie nur ein Getränkewagen. Ja. Der versiegt auch irgendwann, wenn keine Quellen, wenn kein Nachschub kommt. Ja. Ja. Aber die Quelle, die von Jesus ist, die durch den Heiligen Geist, genau, die versiegt nie. Ja. Und das ist unser Wunsch, dass wir wirklich an dieser Quelle angeschlossen sind. Ja, dass wir ständig von dieser Quelle zehren und er uns ja, diese Quelle gibt. Und so heißt es ganz zum Schluss in der Bibel, in der Offenbarung 22. Ja, und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm, und wen dürstet, der komme, wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. So ist die Klammer in der Offenbarung. Ja. Die Quelle des lebendigen Wassers. Und lasst uns doch auch Christen sein und Geschwister und uns auch gegenseitig immer wieder ermutigen und so helfen, dass wir unseren Schutt wieder rausräumen aus dem Brunnen und wirklich die an dieser Quelle des Herrn dran fest angeschlossen sind und täglich neu davon profitieren. Ja, so wünsche ich uns einfach. Und wenn du noch nicht ein Kind Gottes bist, ja, dann kannst du auch angeschlossen werden an dieser lebendigen Quelle. Dann kannst du auch Jesus Christus erfahren, dass er deine lebendige Quelle ist, dass er dir den Heiligen Geist gibt, wenn du an ihn glaubst. Und ja, und dann auch diesen Segenstrom, auch dieses lebendige Wasser bekommt. Das ist es, wodurch wir auch in dieser Welt ein Zeugnis sein können, wenn die Leute denken, Mensch, hier sind Christen, die haben mehr. Ich will auch was haben von dem Wasser, das die haben. So, lass uns auch ein Zeuge sein in dieser Welt, dass die Menschen erkennen, wir haben eine lebendige Quelle, auch wenn alles um uns herum trocken ist, aber wir sind an der Quelle. Ja, ja, lass uns auch eine Gemeinde sein zu seinem Segen. Amen.